Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur zweiten Live-Show der Hinterhofsänger hier im Kutz. Herzlich willkommen! Falls du dich jetzt erschrocken hast, wie heute Live-Sendung habe ich die verpasst, dann erspar dir diesen Moment und kauf schnell ein Ticket für den 8. Januar 2026 beim Kutz. Den Link findest du in den Shownotes oder auf unserer Webseite oder einfach direkt beim Kutz. Bis dahin, wir hören uns. Bisschen James Bond hinten raus. Oh, selten sind wir so schön in eine Sendung hereingeswingt, geswungen. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall mit Schwung und dem englischen Zwing noch obendrauf. Herrlich. Weihnachtsjingle. Wir haben heute den 15. Dezember. Es ist 20:08 und bei mir in der Altstadt im Hinterhofsänger Talk sitzen Felicitas Budde.
Hallo, ich fühle mich so ein bisschen wie bei der Weihnachtsfolge von Downton Abbey. Ich packe gleich mein Galakleid aus. Nach dem, was am Wochenende war, bin ich auch so in der Stimmung, denn wir haben was zu feiern.
Absolut. Downton Bruchweg, würde ich sagen. Urs Fischer als junger Butler serviert schwer verdauliche Riegel, an denen sich die Obrigkeit verschluckt. Und bei uns außerdem noch Benedikt Engelbert, der auch sich gerade verschluckt hat.
Ich wollte gerade sagen, apropos verschluckt, da bin ich ganz vorne mit dabei. Guten Tag.
Guten Tag. Schön, du warst jetzt irgendwie auch gefühlt länger nicht mehr da.
Ja, ich war etwas kränklich und ich bin es auch noch.
Du hast uns heute Grippe mitgebracht.
Genau, damit auch jeder von uns das Weihnachtsfest zu Hause im Bett verbringen kann.
Wunderschön. Aber ich liebe diesen Weihnachtsjingle. Ist ja jetzt neu, haben wir heute mal aus der AI herausgekloppt, könnte man sagen. Wunderschön geworden. Ich liebe auch diesen Swing. Ich mag das einfach. Ich liebe dieses John Legend Album mit Weihnachtssongs. Das ist absolut mein Vibe, den ich brauche. Und das höre ich seit der zweiten Novemberwoche durchgehend, um in Stimmung zu kommen. Ah, ich brauche das einfach.
Eben, wo du das angesprochen hast, diese Weihnachtsspecials von irgendwelchen Serien, die man guckt, so gerade so, bei mir ist es halt Doctor Who, du hast Downton Abbey angesprochen. Ich liebe das, wenn es so thematische Sendungen gibt, die sich so auf Weihnachten, auf andere Sachen, Feste beziehen. Ach, ich freue mich da immer so doll drauf. Ach, das gibt mir auch richtig gute Stimmung und den Vibe, den spüre ich gerade einfach auch.
Ja, wir müssen mal wieder eine Tradition fortsetzen. Wir haben letztes Jahr damit begonnen und ich bin mal gespannt, wie fit und kreativ ihr seid. Weihnachtslieder mit 05-Spielern. Ich mache auch gerne mal den Aufschlag. Ich finde, gerade nach diesem Spieltag gegen die Bayern und auch dem starken Spiel in der Conference League, also ein europäisches Debüt, ganz klar, Batzi the Snowman ist ganz weit vorne bei mir.
Ihr Kasperle Comet.
Kasperle Comet finde ich auch sehr, sehr schön. Lenny the Red-Nose Rentier nach 14,6 Kilometer.
Fast 14,7, gell? Ah, verrückter Typ, ey.
Ja, ein Seitenschritt mehr und es wären 14,7 gewesen.
Bitter.
Seine Frau übrigens, Weltklasse auf TikTok. Ich kann jedem nur empfehlen, ihr zu folgen. Das ist wirklich sehr unterhaltsam. Die hat ein TikTok hochgeladen, wenn dein Mann in 90 Minuten mehr läuft als du den ganzen Tag und dann kommt der Umschnitt auf ihre 6600 Schritte, die sie gemacht hat.
Sehr gut.
Ja, ich meine, diese 15 Kilometer, das ist, würde ich sagen, normaler Adventssamstag hier in der Mainzer Altstadt. Wenn du versuchst, noch die letzten Keksdosen zu kriegen, kommst du auch auf deine 15 Kilometer.
Ich dachte gerade einmal über den Weihnachtsmarkt in Craiova, hast du auch 15 Kilometer.
Ja, da, oder da.
Also wenn du über den Mainzer Weihnachtsmarkt zu Stoßzeiten läufst, dann hast du auf jeden Fall mehr Zweikämpfe geführt als Leonard Maloney. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Hast du noch ein Weihnachtslied mit 05-Spieler?
Ich bin komplett blank.
Ich erinnere mal, letztes Jahr, ich fand ihn besonders gelungen, I Saw Mommy Kissing Jae-Sung Lee. Und ich habe mir noch überlegt, passend für dieses Jahr, es ist ein Urs entsprungen.
Ja, okay. Bin ich dabei.
Was gibt's denn noch für Weihnachtslieder? Ich bin so ein Weihnachtsliedermuffel. Ich habe tatsächlich, wir haben eben schon Craiova angesprochen, das ist der einzige Zeitpunkt dieses Jahr, wo ich Weihnachtslieder überhaupt gehört habe.
Ich muss sagen, es bietet sich ja relativ viel an durch den Namen Fischer, also Urs Fischer dann halt auch. Also ich habe auch gegen in der Conference League jetzt gegen Posen gesagt, Fisherman, sind Sie zu stark, bist du zu schwach?
Ah, Fisherman's Friend.
Ja.
Jawohl.
Könnt ihr euch ja nicht schon mal alle drauf einstellen, dass das als Folgentitel noch kommt, ja. Und dass ihr auf jeden Fall das Meme auch noch online sehen werdet. Irgendwann, das wird kommen.
Es gab heute noch sehr, sehr gute Nachrichten, um im weihnachtlichen Thema zu bleiben. Dick gefütterte Jacken und er ist vom Namen her schon gut gefüttert. Moreno Fell verlängert. 9 Tore in 16 Spielen in der Regionalliga hat er hinbekommen, nachdem er ja vorher mit 50 Toren in der Verbandsliga alles kaputt geschossen hat. Also, der Mann macht da weiter, wo er aufgehört hat. Und er hat sich in den Dunstkreis der Bundesliga-Mannschaft gespielt und gearbeitet und hat ja dann auch tatsächlich unter Benny Hoffmann gegen Gladbach sein Debüt gegeben. Ließ sich sehen, würde ich sagen.
Ja, also ich habe mich sehr gefreut. Ich bin ja auch, genauso wie er, komme ich aus dem rheinhessischen Hinterland. Und da fühlt man sich schon so ein bisschen, als würde sein Nachbar demnächst Bundesliga spielen. Und das ist einfach schön. Das freut mich, das ist wirklich, also ich meine, ich kenne auch viele Gaudernheimer und da kommt einfach gute Laune auf, wenn dann einfach jemand aus der eigenen Nachbarschaft da im Stadion spielt.
Der Letzte, der aus seiner Nachbarschaft kam und Bundesliga gespielt hat, war Niki Tauer. Den sieht man jetzt seltener. Schade drum, aber der wird bestimmt irgendwann auch wieder aus der Versenkung auftauchen. Oder aus dem rheinhessischen Hinterland, je nachdem, wo man da wieder auftauchen kann. Aber ich habe mich sehr gefreut, weil Moreno Fell hat ja schon, ich sag mal, etwas gezeigt, was der ein oder andere Bundesliga-Stürmer hat vermissen lassen unter Bo Henriksen. Und ich freue mich da auf einen Spieler, der durchaus eine Ergänzung sein kann, sollte ein gewisser Nelson Weiper mal wieder absolute Ladehemmung haben.
Ja, und das sind die Nachrichten, die wir erstens bei Mainz 05 brauchen und zum anderen die Mainz 05 Kernidentität sind. Ne? Also das ist gerade jetzt so noch schon nach dem dritten Advent noch so ein vorweihnachtliches Geschenk mit einer Vertragsverlängerung und dann so ein junger Spieler, der so eine Story hat. Ich meine, jeder der Medienschaffende hat es ja irgendwie in der letzte Woche aufgegriffen, was das für eine Story ist. Und da steht Mainz 05.
Boah, ich hätte ihm dieses Tor so gegönnt. Dieser Pfostentreffer, der hat mich wirklich...
Pfosten, Latte.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre eine Story gewesen für die Geschichtsbücher. Also ich sag schon die ganze Zeit deutsche Jamie Vardy, aber er ist ja Spanier. Bisschen problematisch, aber nein, ganz ehrlich, ich glaube, so eine Geschichte gibt es ansonsten fast nicht in Deutschland. Also würde mir jetzt sonst, was, Nick Woltemade hat irgendwann mal vierte Liga gespielt oder so, aber...
Und Hannover 96 hatte noch irgendjemanden aus der Regionalliga damals vor kurzem, gar nicht so lange her, vor 3-4 Jahren, das war auch nochmal so eine Story, hab den Namen aber
nicht sechste Liga. Nee. Ganz ehrlich, das ist einfach geil, stell dir vor, der hat vorher vor 150 Leuten gespielt, kommt dann zur vierten Mannschaft, in die vierte Liga und auf einmal spielt der Bundesliga und Conference League auch noch, wie geil.
Absolut, das ist so eine Geschichte, die es früher nur in den 70er Jahren gegeben hat. Apropos 70er, Mainz 05 hat eine Retro-Linie rausgezimmert, die ich ja erschreckend geil finde. Also ich war sofort im Kaufrausch und musste dann wieder feststellen, bei Mainz 05 gibt es da aber immer ein großes Aber und ein böses Erwachen.
Es gibt einfach Dinge, die werde ich in meinem Leben nicht mehr tun. Und es ist Verantwortung übernehmen, wenn es schnell gehen muss, im Fanshop von Mainz 05. es gibt einfach Dinge, die mache ich nicht mehr. Das hat mir diese 70er-Kollektion um ein weiteres Mal wieder bewiesen. Was ist passiert? Ich war natürlich total angefixt, wollte diese Jacke haben, gehe in den Fanshop, krieg sie auch tatsächlich. Ich habe nur 2 Minuten in der Warteschlange gehangen, komm rein, klick auf M, wird ausgelockt. Mein Warenkorb ist weg, ich logge mich wieder ein, füge die Jacke hinzu, habe ich auf einmal 2 Jacken im Warenkorb, die eine mit der falschen Größe. Und dann komme ich, mein menschlicher Faktor, ins Spiel. Ich habe natürlich die falsche aus dem Warenkorb geworfen. Und jetzt habe ich eine XS-Jacke, die ich morgen hier in der Innenstadt abholen kann. Darf ich den erstmal verklickern, die können sie schön behalten. Also jedes Mal immer irgend so ein Drama.
Ja, weil dieses kurz vor Weihnachten haust du sowas raus, verstehe ich ja. Dann hast du aber wieder nicht genug, das ist wieder klassisch meins 05, du verknappst wieder künstlich. Und dann hast du wieder die digitale Infrastruktur nicht vernünftig ausgestellt, sodass Leute aus der Schlange fliegen, sodass die Leute Stress bekommen und dann passieren Fehler. Mainz 05 wird wirklich, wenn es um digitales Marketing und Verkaufen geht im Job, geleitet wie ein Dorfverein. Und es geht mir dermaßen auf die Nüsse, ich kriege es auch langsam nicht mehr in Worte gefasst.
Ich verstehe halt auch nicht, wie das mal um mal um mal wieder so passieren kann. Also ich meine, ich kann dir die Geschichte mal aus meiner Sichtwarte erklären, weil ich habe nämlich parallel im Bus gehabt, ich bin in die Stadt gefahren, habe mich noch mit ein paar Freunden getroffen, wir wollten abends auf ein Konzert gehen. Ich sehe das droppt, gehe in die Webseite, habe eine sehr ähnliche Geschichte, musste mich auch, nachdem ich alles schon ausgewählt hatte, noch mehr anmelden. Und in dem Moment, wo ich mich wieder anmelde, klicke ich weiter, 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 ist ja alles gespeichert. Und beim letzten Punkt werde ich nochmal ganz kurz stutzig, weil ich denke, Moment, der Preis kann irgendwie nicht stimmen. Und ich hatte eine Jogginghose und eine Jacke drin und haben die einfach die Jacke aus dem Warenkorb entfernt, ohne Meldung. Und ich hätte es fast gekauft, weil ich einfach nicht mitbekommen habe, dass die Jacke offensichtlich ausverkauft war in der Zwischenzeit, in meiner Größe. Und ich verstehe gar nicht, wie das überhaupt passieren kann, dass du was im Warenkorb haben kannst, dann auf Kaufen gehst und auf einmal ist es nicht mehr da oder so. Das ist wirklich, das sind so Basic-Sachen, die einfach schief gehen und es geht mir dermaßen auf den Sack.
Der einzige Kauf, der bei Mainz 05 funktioniert, wenn es um Trikots und Oberbekleidung geht, ist der Kauf von Morenofell. Ansonsten geht alles andere schief. Ich glaube, das kann man so festhalten. Es war damals schon auch bei dem Jubiläumstrikot so. Ich glaube, wir können jetzt alle Fastnacht-Trikots und hast du nicht gesehen.
Nee, ich glaube, du bist kein Mitglied bei Mainz 05, wenn du nicht mindestens eine Story mit dem Fanshop hast.
Und da haben wir noch nicht mal drüber angefangen zu reden, wie unterschiedlich die Größen ausfallen. Also, ich meine, ich habe eine sehr große Größe. Okay, ich bin meistens eher am oberen Ende von der Skala. Aber es kann doch nicht sein, dass ich bei Mainz 05 Fanshop bei manchen Pullis Größe 3XL habe und bei anderen 5XL mir nicht passt. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch absurd.
Ja, ein weiterer Rage von Benedikt.
Nee, es kann nicht. Wir haben schon häufig über die Größen geredet. Wenn ihr solche Sachen macht, dann guckt doch wenigstens, dass eine gescheite Größentabelle dabei ist. Aber es war wieder keine Größentabelle.
Gut, aber was wäre passiert? Du hättest dir die Zeit genommen, in die Größentabelle zu gucken, dann wäre die Jacke ausverkauft gewesen.
Genau.
Weil die meisten ja auch eher größere Größen kaufen, um eventuell noch ein Trikot drunter zu ziehen oder ein Trikot über eine Jacke zu ziehen. Deswegen. Genau.
Ja, oder halt ich sind und ich kaufe sie mir generell in der kleinsten Größe. Einfach aus Spaß.
Ja,
weil ich genau. Dumm bin.
Es ist viel Spaß. Das ist das so, wie ich mich fühle mit 2XL.
Sie wurden hoffentlich vernünftig ausgestattet. Und das sind die Frauen bei Mainz 05. Denn, liebe Felicitas, du hast dich ja vorbereitet auf das Spiel gegen Bayern München und bist nochmal schön in die Bundesliga der Damen, letztes Heimspiel dieses Jahr, und hast denen einen Besuch abgestattet.
Ja, ich hatte natürlich, wie wahrscheinlich jeder Mainz 05-Fan, am Freitag die Situation, wie man es kennt, kommst morgens ins Meeting und da sitzt dann der eine Bayern-Fan in der Redaktion, der guckt dich an und sagt, na, wie hoch wird's denn am Wochenende? Und du denkst schon, ich spring dir gleich mit dem nackten Hintern ins Gesicht, wenn du nochmal fragst. Und dann habe ich mir wirklich überlegt am Sonntag, wie bereite ich mich auf dieses Spiel vor? Und es gab dann eigentlich keine Alternative, weil ich habe mir überlegt, ich habe ja wirklich die Chance, wenn ich hier in Mainz wohne, auch Mainzer Tore zu sehen. Also gehe ich zu den Frauen, gar kein Problem. Die haben gegen den Tabellenletzten in der zweiten Liga gespielt, gegen war Bayern. Und die haben 6-1 gewonnen, 4-0 zur Halbzeit geführt.
Seht ihr Bayern, so wird das gemacht, so wird das gemacht.
Und nicht nur seht ihr Bayern, so wird das gemacht, sondern auch siehst du Harry Kane, so wird das gemacht. Vital Katz, alle 57 Minuten ein Tor in der zweiten Bundesliga der Frauen, Harry Kane nur alle 60 Minuten in der Bundesliga, inklusive Elfmetern.
Ich wollte gerade sagen, sie braucht nämlich keine Elfmeter, um solche Statistiken zu erzeugen. Allein im Spiel am Sonntag hat sie 3 Buden gemacht. Und unsere Frauen sind ja eh auf der Erfolgsspur. Platz 4 in der Liga. Und das war das letzte Heimspiel für dieses Jahr. Und das ist einfach immer wieder geil, da am Bruchweg zu sitzen, den Mädels beim Fußball zuzugucken. Es macht unheimlich viel Spaß. Wir haben auf der Tribüne auch schon so hin und her gewitzelt, was so Saisonziele angeht und so weiter, weil es wäre ja fast bescheuert zu sagen, Liga halten muss das Ziel sein, weil die ja einfach alles abreißen. Aber ich habe erfahren, deswegen Props an Nils, wenn man unter die ersten 4 kommt in der zweiten Liga, dann überspringt man eine DFB-Pokalrunde. Und das könnte ja tatsächlich ein Ziel sein.
Das fand ich übrigens noch eine spannende Diskussion auf der MV, die wir natürlich nicht in Gänze nachbesprochen haben. Aber einen Punkt würde ich gerne noch rausgreifen. Das Thema Dauerkarten bei Herren und Damen, das ist schon ein richtig teures Vergnügen, wenn man beides haben möchte. Und da wurde vorgeschlagen, ob es denn nicht mal die Möglichkeit gäbe, eine Art von Doppeldauerkarte oder eine andere Lösung einzuführen.
Zumal es das ja bei den U23 gibt. Wenn man eine Dauerkarte hat, bekommt man eine vergünstigte U23-Dauerkarte. Warum das nicht für unsere erste Frauenmannschaft ähnlich handhaben?
Dass sie da Eintritt nehmen, ist immerhin schon mal eine positive Sache. Und dass sie auch gerne etwas mehr nehmen, finde ich auch in Ordnung. Das muss supportet werden, alles gut. Aber es muss Kombinationslösungen geben. Dann bekommst du auch noch mehr Fans ins Stadion. Und am besten dürfen sie dann auch die Trommeln mitnehmen. Das finden wir toll an dieser Stelle. Und du hast es angesprochen, Sand ist dann der nächste Gegner. Und damit sind wir aber auch schon bei der Herren-Bundesliga angekommen, denn die Herren von Mainz 05 haben dem FC Bayern München, dem Rekordsieger, Sand ins Getriebe gestreut. Und ich würde sagen, nach einem kleinen Thementrenner geht's weiter.
I heard Bayern lost.
Dies war eine Live-Aufnahme von Jürgen K. wie er seinen Junggesellenabschied mit Fabrizio H. unter anderem in der Mainzer Altstadt am Wochenende gefeiert hat. Ja, erfolgreich würde ich sagen.
Kommen wir nun zum Spiel. Der Gegner der Frauen war Bayern und der Gegner der Herren ist Bayern. So.
Gewesen.
Gewesen. Also war auch Bayern, aber halt noch mit einem R.
Ja, das war auch schon. Es war ja eigentlich zu erwarten, das, was dein Redaktionskollege dir da entgegenwirft auf der Arbeit. Wie hoch darf es denn werden? Wie viele Tore dürfen man schießen? Ja, hätte man erwarten können, denn es ist die Bayern sind gerade das beste Bundesliga-Team nach 13 Spieltagen jemals. Das ist schon eine harte Ansage.
Und wir sind das schlechteste Mainz 05 jemals.
Das kommt noch oben drauf. Plus, die Bayern sind das laufstärkste Team der Bundesliga. Sie haben erst 9 Gegentore bekommen. Aber ich würde sagen, es gab auch Zeichen und Hoffnungen, wenn man sie denn gesucht und gesehen hat. Es gab erst ein Unentschieden der Bayern, ja, aber gegen Union. Ne, da gibt es ja irgendwie ein fischriges Erbe. Dann hat man spät erst gegen St. Pauli gewonnen mit 3:1. St. Pauli hat dann ein sehr gutes Spiel gemacht. Und Freiburg führte tatsächlich sogar in München 2:0, bevor man dann 6:2 in die Fresse gekriegt hat. Also ich sag mal so, es gab schon Hoffnung, dass die Bayern auch mal 2 Tore schlucken können und dass sie erst spät ein Spiel drehen können. Und dann gab es noch eine besondere Unterstützung aus meiner Heimat. Schiedsrichter Dr. Braun kommt aus Wuppertal und zwar von einem meiner 2 Heimatvereine, dem SV Jägerhaus Linde. Und ich sag mal so, wenn es schon Linde sein muss, dann hat er wenigstens dafür vernünftig gepfiffen.
Bis auf einen Moment vielleicht.
7 Minuten Nachspielzeit.
Solange es keine Tränenweide ist, ist alles gut.
Also 7 Minuten Nachspielzeit, also da werde ich meinen Lebtag nicht drauf klarkommen. Wo hat der die 7 Minuten Nachspielzeit hergeholt? Hat er die am Sonnborner Kreuz verloren, im Stau
meine,
oder was?
Meine Theorie dazu war, dass er die Nachspielzeit, die wir beim VAR-Check in der ersten Halbzeit nicht nachspielen haben, in der zweiten Hälfte nachgeholt haben.
Scheiße, ich habe da was gefunden in meinen Aufzeichnungen.
Ich meine tatsächlich, nach dem VAR-Check von dem Podolski-Tor wurde quasi direkt abgepfiffen, ja, oder?
Einer der längsten VAR-Checks, die ich jemals erlebt habe.
Direkt vor dem Spiel gegen Posen.
Wo ich mich wirklich gefragt habe, was wollt ihr denn so lange checken, wenn ihr es doch
keiner
nicht...
Keiner weiß es.
Also, dann, ja, es hätte ja jemand anderes durch einen Zweikampf aktiv werden können. Also Leute, dann können wir es sein lassen.
Hätte.
Im Endeffekt war es doch jetzt auch, glaube ich, Hollerbach, der fast im Abseits stand und nicht mal Potulski, weil der war ja viel weiter hinten. Das heißt,
er hätte einen Zweikampf führen können, dadurch wäre er aktiv geworden, womit der Spieler, der komplett freigestanden und ohne Zweikampf zum Kopfball gekommen ist, im Abseits gewesen wäre. Das ist so Schiedsrichterdeutsch, das ist mir zu viel.
Ich habe einfach mich mit mir selbst darauf geeinigt, dass ich das einfach kommentarlos hinnehme, egal was passiert, weil es manchmal einfach Blüten treibt. Außer am Donnerstag, da war ich wirklich auf dem Zaun. Also da bin ich ja fast mit dem nackten Hintern in den Fernseher gesprungen, weil dieser Schiedsrichter, der hat mir ja wirklich alles abverlangt. Und da meine ich auch die Schiedsrichterin, die ich gestern gegen Bayern gesehen habe.
Also Urs Fischer hat zum ersten Mal gemerkt, wie es ist, als 05-Trainer ruhig bleiben zu müssen.
Willkommen bei unserem Verein.
Der hat sich fast an seinem Ricola verschluckt.
Aber ich habe tatsächlich in der jüngeren Vergangenheit keinen 05-Trainer mehr so ruhig auf einen Elfmeter reagieren sehen.
Also er stand da ja erst in Posen in seiner Coaching-Box, so links,
hat den
rechts wie so ein Wettermännchen.
Teilweise so ein Christo Redentor gemacht. Ja.
Und wusste, der war komplett entsetzt. Wie kann denn das, hallo, Hand? Wie oft er diese Pumpbewegung gemacht hat? Ich wusste nicht, will der jetzt zapfen, um sich das schön zu trinken? Oder ist der noch am Reklamieren?
Das ist die Wasserpumpe, die Luftpumpe.
Die Bierpumpe. Ja, oder es war schon eine Beleidigung an den Schiedsrichter. Habe ich doch hier gehört, vom Kuni genannt. Luftpump. Ja, also das
der war wirklich eine Luftpump.
Das war eine Luftpump.
Definition einer Luftpump, also...
Also diese Schiedsrichterleistung war wirklich absurd. Also von nicht gegebenen gelben Karten durch taktische Fouls, die dann hinterher der Spieler noch eine gelbe Karte bekommt, dann aber unser Spieler für zwei wesentlich weniger harte Fouls zweimal gelb bekommt, auch eins davon ein taktisches Foul. Nächstes so, was? Was?
Ja, aber das Spiel gegen Posen hat ja bereits Hoffnung gemacht, unabhängig vom Schiedsrichter. Du bist in Führung gegangen. Du hast eigentlich die Führung ausgebaut, auch wenn es ein Abseitstor gewesen ist. Du warst progressiv nach vorne, du warst relativ sicher nach hinten. Daniel Batz hat wieder eine überragende Leistung gebracht. Dominik Kohr hat keine Karte gekriegt. Also hat dabei auch noch ein paar gute Diagonalbälle gespielt. Also du hast gesehen, Fischer erreichte die Mannschaft. Jetzt wissen wir natürlich, ohne zu spoilern, wie das Spiel gegen die Bayern ausgegangen ist. Deswegen würde ich gerne mit euch heute die große Frage diskutieren. Nach zwei Spielen Urs Fischer, was macht der Fischer denn anders als der Bo Henriksen?
Das Erste, was mir sofort in den Kopf kam, als ich das Spiel gegen die Bayern gesehen habe und ganz genau vor allem das 2:1, war, dass Urs Fischer auf der PK gesagt hat, er möchte auf Erfahrung setzen und die Defensive stabilisieren. Und was haben wir gegen die Bayern gesehen? Eine stabile Defensive, wenn nicht überhaupt den Defensivriegel der Saison. Und also die Quintessenz des Tors von Lee ist ja wohl der Assist von Bello. Also erstmal, wann haben wir das letzte Mal von Bello einen Assist gesehen? Dann so einen Ball. Lee köpft den einfach rein. Das ist genau diese Erfahrung, auf die man auch aufbauen kann. Und da kommt noch dazu der Kopfball von Lee und auch der Kopfball zum 1-0. Wir haben diese Saison noch keine Kopfballtore gemacht. Das waren die ersten beiden Kopfballtore die Saison.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das eine sind die Kopfballtore. Die sind möglich geworden durch einen Tiefenlauf. Und diese Tiefenläufe haben wir unter Henriksen fast gar nicht gesehen. Die Bayern sind da etwas luftig geworden und Stefan Bell kann ja vor einem Ball treten. Wir haben also eine klare Leistungssteigerung bei Stefan Bell gesehen, denn ehrlicherweise, als ich die Startaufstellung gesehen habe und Stefan Bell entdeckt habe, dachte ich mir, okay, Neid Hugo, das war's, ciao Kakao, sechsstellig.
Und das finde ich vollkommen verrückt, da habe ich auch gestern mit Leuten schon drüber geredet, es passiert immer mal wieder, vor allem gerade gegen Bayern auch, dass wir einen Alex Hack gegen Lewandowski oder einen Stefan Bell gegen Harry Kane haben, die auf einmal das beste Bundesligaspiel der letzten 10 Jahre ihrer Karriere oder sowas haben. Es ist vollkommen verrückt, wie die auch diese gerade alten, gedienten Spieler, wie die es schaffen, auch gegen Bayern ihre Leistungen so zu kanalisieren, dass sie so funktionieren, wie sie es müssen. Und das war der Stefan Bell von vor 2 Jahren in der Abstiegssaison, wo du weißt, okay, das ist der Anker, auf den wir uns verlassen können.
Wobei ich jetzt natürlich nicht sagen möchte, dass Stefan Bell das Geheimnis ist, was Urs Fischer anders macht als Bo Henriksen.
Nein.
Aber was er anders macht, ist natürlich zum Beispiel, dass er auf einen jungen Kaspar Potulski setzt, in der Bundesliga gegen die Bayern. Er also zwar auf Erfahrung setzen möchte, aber überhaupt keine Angst davor hat, wenn ein junger Spieler die Qualitäten mitbringt, ihn einzusetzen. Und Kaspar Potulski ist bei Henriksen mal maximal in der Conference League aufgelaufen. Und Fischer hat zwar auf der PK gesagt, na gut, jetzt gab es auch noch eine Sperre bei Chor und Hanke Olsen hat am Donnerstag gespielt, das kam ihm jetzt zugute, aber irgendwann musst du ja mal spielen. Und diese Haltung ist für mich ein maßgeblicher Unterschied im Vergleich zu Henriksen.
Und ich finde, du hast es gerade extrem gut ausgearbeitet und da genau den Punkt nicht ausgesprochen. Potulski hätte bei Bo Henriksen Conference League gespielt und ja, Hanke Olsen hätte Bundesliga gespielt. Genau das ist der Unterschied. Das ist die sichere Variante mit Hanke Olsen. Und du gibst jetzt Potulski seinen geilen ersten richtigen Bundesliga-Startelf-Einsatz. Und was für ein Startelf-Einsatz war das?
Ich wollte gerade sagen, du kriegst es bezahlt. Du kriegst es direkt umgemünzt.
Und wenn ich darüber nachdenke, wie viele verlorene Momente wir diese Saison schon hatten, wo wir dachten, okay, jetzt wäre mal ein guter erster Zeitpunkt für Potulski in der Bundesliga spielen zu können, dann ist genau dieser präzise, gezielte Einsatz so wichtig gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende, wie ich aus diesem Spiel gehe, denke ich mir halt, Kaspar Potulski in dieser Form muss starten.
Kaspar Potulski muss für mich jetzt auch gesetzt sein. Ich möchte noch in Erinnerung rufen, wir mussten gegen die Bayern ohne Amiri, ohne Chor und ohne Nebel ran. Ja. Also drei Granden. Und jetzt sage ich was ganz Böses. Ich habe keinen davon vermisst. Nicht einen. Ich würde sogar behaupten, dass ein Amiri in dem Spiel eine Fehlbesetzung gewesen wäre.
Nee, und das Ding ist ja, und das finde ich ja so krass, wenn man sich das überlegt, was das eigentlich für ein Verlust ist für die Mannschaft, wenn du auf diese drei Spieler verzichten musst. Aber in dem Spiel gegen die Bayern, so wie wir es gespielt haben und so wie wir auch tatsächlich den Bayern die zwei Punkte abgenommen haben, hättest du mit den Spielern keinen Stich, also du hättest nicht mehr gewonnen als das, was du geschafft hast, sondern du hättest vielleicht eher noch riskiert, dass du es dir ja hinten raus vergeigst. Also gerade was wir da an Laufkilometern abgerissen haben, 132,5 Kilometer. Wir haben schon gesagt, Leonard Maloney mit einem Bundesliga-Rekord an den meisten gelaufenen Kilometern für ein Bundesligaspiel eines Spielers. Also
jemals. Also,
ich sag mal, dann ist es natürlich bitter, dass Paul und Nadim gesperrt sind. Ne? Kein Ding. Aber vielleicht war es auch okay, dass sie genau dieses Spiel Pause hatten.
Ich sag jetzt auch, mir ist gerade echt schon wieder der Groschen gefallen. Da, wo Bo Henriksen verzweifelt seine Stammelf irgendwie versucht hat aufzustellen, geht jetzt Urs Fischer hin und spielt ein bisschen sowas wie Moneyball. Er findet den Spieler, der ihn in das System passt, was er jetzt spielen muss oder gegen Bayern braucht. Und da war Leonard Maloney absolut unverzichtbar in dieser Position.
Ich würde sogar noch weitergehen. Ich habe die ganze Zeit gepredigt, der Kader ist gut genug, um nicht da zu stehen, wo er ist. Jetzt nimmst du diese drei Spieler raus, Chor, Amiri, Nebel, das sind, wir können eigentlich auch noch Robin Zentner aufzählen.
Ja.
Ja, dann hast du in jedem Mannschaftsteil einen Überperformer eigentlich, den du rausnimmst oder jemanden, der die Leitung übernehmen müsste und trotzdem holst du ein für mich übrigens überzeugendes 2-2 gegen die momentan vielleicht beste Mannschaft Europas oder auf jeden Fall mal Top-2-Mannschaft in Europa, die mal gerade gegen Arsenal in der Champions League verloren hat, wo du auch gar nicht anders erwarten kannst, anders aufzutreten. Und das ist für mich auch noch mal so der Unterschied. Er hat sich angeschaut, was brauche ich? Und das hast du gesagt. Und wir haben die ganze Zeit immer wieder genannt, naja, eine Doppel-6 könnte schon helfen. Und Sano Maloney zusammen haben den Laden sowas von dicht gemacht. Und vorne hat er sich dann überlegt, naja, ich brauche ja trotzdem drei Offensive, aber die beiden Halben, die müssen halt auch in der Lage sein, defensiv zu arbeiten. Holler, mach da vorne mal, guck mal, ob du was festgemacht bekommst, dass wir auch die Bälle in die Tiefe bekommen, dass du was rausarbeitest. Aber die anderen beiden, Lee, Böwing, ihr müsst auch wirklich defensiv mitarbeiten. Und die haben es dann noch geschafft, einen Plan zu haben, wie sie progressiv nach vorne kommen. Diagonalbälle von William Böwing. William Böwing war für mich nach Daniel Batz der zweitbeste Mainzer in diesem Spiel. Also Leonard Maloney.
Und nicht nur wegen der Torvorlage.
Ja. Nein. Also wirklich, wie er das Spiel verlagert hat, wie er angetrieben hat, wie er den spielerischen Part im Zentrum übernommen hat, weil er wusste, dass er seine halbe Position defensiver interpretieren muss. Top-Leistung von Böwing und auch hier wieder der Unterschied, er wird in einem solchen Spiel eingesetzt, der hätte gegen Henriksen vermutlich nichtmals den Kader gesehen.
Und man muss ja sagen, selbst Hollerbach ist in diesem System aufgegangen. Hollerbach hatte auch seine Läufe, weil natürlich hast du da drei Offensivspieler, die sich extrem gut auch abwechseln können. Und dann hast du mal Hollerbach, der vielleicht sich ein bisschen fallen lässt. Du hast Lee, der nach vorne geht, dann ja auch gerade das Kopfballtor schießt. Und du hast Böwing auch jemanden, der extrem flexibel ist auf diesen ganzen Positionen. Ich fand das eigentlich so ein gutes System. Das hat mir echt, mir ist ein bisschen das Herz aufgegangen, wie viel, sag ich mal, Scheiße Böwing jetzt schon fressen musste in dieser Halbserie, seit er zu uns gekommen ist, mit Ansagen in PKs, dann wurde er überhaupt nicht nominiert für die Bank nicht mal oder sowas, hat bei weitem außer dem ersten Spiel nicht gespielt. Und dann denke ich mir so, dann zwei Spiele Fischer, zweimal Böwing, zweimal extrem guter Böwing.
Und was ich auch sagen muss, ist, dass man diesem Spiel gegen die Bayern, zum Beispiel würde ich jetzt mal absprechen, dass das die Blaupause für den Bundesliga-Fußball von Mainz 05 unter Urs Fischer ist, sondern das ist einfach exakt eingestellt auf den Gegner. Das ist ganz klar, gegen die Bayern in der jetzigen Form hast du als Mainz 05 keine andere Chance. Und ich sag mal, als Mainz 05, wir sind schon durch den verdammten Regen gelaufen, weil wir versucht haben, bei Bayern offensiv zu punkten und die von unserem Tor fernzuhalten. Wir sind da mit Baden gegangen. Ich sag mal, der kann Mainz 05 wirklich erfahrungsmäßig aus dem Vollen schöpfen. Und man hat sich wirklich dazu committed zu sagen, okay, wir sind der Tabellenletzte. Es ist scheiße, nach München zu fahren, gerade in der jetzigen Situation. Aber wenn uns was stark macht, dann kriegen wir es hin, in einem guten Defensivverbund das Spiel nicht nur rumzukriegen, sondern eben gezielt mit einzelnen Nadelstichen vielleicht sogar mal einen Akzent zu setzen. Und das ist das Ergebnis, was wir dann sehen. Das finde ich unfassbar.
Du hast so 100% recht, dass es keine Blaupause ist. Aber, und dann kommen wir auch wieder zu einem der Punkte, die Henriksen anders und auch direkt besser macht als Henriksen. Die Fischer besser macht als Henriksen. Es gibt nämlich natürlich ein paar Punkte, die blaupausig daherkommen. Standards. Und um dann Standards und Böwing miteinander zu verbinden, ich möchte mal sagen, Nadim Amiri hat für mich Standardverbot, außer der Ball kann direkt aufs Tor geholzt werden. Böwings Standards sind eine komplett andere Qualität, sowohl von den Ecken als auch von den Freistößen. Und was er da reingebracht hat, ja, Kaspar Podolski, ich meine, er durfte gegen Craiova üben, dann macht er ihn halt gegen die Bayern. Ich glaube, das ist ihm dann im Nachhinein egal. Aber Standards, ich meine, wir hatten unter Henriksen einen eigenen Standardtrainer und jeder hat sich gefragt, was der Mann eigentlich gearbeitet hat. Fischer ist jetzt da und auf einmal klappen die Standards, weil sie auch vernünftig getreten werden. Tatsächlich würde ich sogar behaupten, wenn Amiri gespielt hätte, hätte er niemand anderen die Standards treten lassen. Es ist ein klassisches Beispiel davon, dass Amiri in diesem Spiel für mich nicht nur vom Einsatz, vom Laufen her, von seiner Spielanlage her nicht gepasst hätte, sondern vermutlich auch, weil er wieder Amiri Hero Ball gemacht hätte und solche Situationen an sich gerissen hätte, die dann vermutlich versandet wären.
Ich finde das, sehr interessant. Wenn wir jetzt den nächsten Punkt so anschließen, generell mal unsere Offensive betrachten, ich meine, die Standards sind auf jeden Fall ein großes Plus gewesen jetzt.
Instant besser, ne? Also instant nicht so ein bisschen. Besser.
Vollkommen verrückt. Aber ich finde auch generell die Geradlinigkeit der Angriffe und aus welchen Positionen Schüsse genommen werden. Das war schon gegen also eigentlich war es schon unter Benny sehr viel besser. Aber ich fand das gerade auch bei Posen, ich fand das jetzt auch gegen Bayern. Du siehst, die Angriffe sind sehr viel geradliniger. Wir kommen hinter die Abwehr. Die Querpässe sind saugefährlich. Ich meine, wir hatten noch keinen Abschluss. Aber, also jetzt gerade gegen Bayern, das 2-1 meinst, muss eigentlich fallen.
Du meinst die Cutbacks, das ist ja kein klassischer Querpass.
Ja,
ich hab so am wie, gegnerischen 16er mal quer gespielt. Mal gucken, was
so wie,
passiert.
Nein, so wie quasi das 1-0 für Bayern gefallen ist.
Ja.
Solche Offensivaktionen meine ich. Und ich meine, du hast die Kopfbälle angesprochen. Also, ich habe das Gefühl, gerade auch die langen Bälle, und jetzt habe ich wirklich einen großen Rundumschlag gemacht, aber gerade auch die langen Bälle kommen sehr viel präziser auf die äußeren Spieler, ob das jetzt Verteidiger sind oder auch Außenstürmer. Und das finde ich schon extrem gut. Und du merkst, okay, auch in der Offensive schaffen wir es, die Tore zu machen.
Es ist relativ einfach. Wir sehen einen bestimmten Spielball, den wir bei Henriksen gar nicht gesehen haben. Das sind Diagonalbälle.
Ja.
Gefühlt gar nicht. Und nochmal, es ist ja mein Lieblingspass.
Packt eure Hinterhofsänger-Bingo-Karte raus.
Der Diagonalball, der einzige Pass, der Tiefe und Breite gleichzeitig schafft. Es hat sich sogar gereimt. Juhu! Damit ist es eine Trainerweisheit. Nein, aber du bewegst den Gegner sowohl nach hinten als zur Seite. Das ist so unangenehm. Das ist übrigens auch die einzige Möglichkeit, wie du eine tiefstehende Mannschaft wirklich mal knacken kannst, wenn du eben nicht die individuellen Qualitäten im 1 gegen 1 oder im Kurzpassspiel hast, um durchs Zentrum durchzukommen. Von daher, Chor mit seinen Diagonalbällen gegen Posen, Weltklasse-Bälle. Auch der lange Ball von Stefan Bell, der zum Tor geführt hat gegen die Bayern, auch das war ein Diagonalball. Die haben wir vorher überhaupt noch nicht gesehen. Und wer diese Bälle übrigens gespielt hat, auch schon unter Henriksen, aber dann sie nicht in der Bundesliga spielen durfte, war Kaspar Potulski.
Oh ja.
Wenn ihr euch an Zypern zurückerinnert, da hat man das gesehen, oh, eine Spieleröffnung.
Und die waren teilweise flach und so dermaßen hart und präzise auf den Mann, dass sie überfordert waren, wie präzise der kam. Weil die so gewohnt waren, dass die Bälle so gestreut ankommen.
Und das bringt mich zu einer These, die ich auch schon in den letzten Wochen immer mal wieder geäußert habe. Ich habe ja gesagt, wir brauchen keinen Stürmer eigentlich. Wir brauchen einen vernünftigen Innenverteidiger. Bisher wäre auch ein Johnny Burkhardt da vorne verhungert, weil er überhaupt nicht die Möglichkeiten gehabt hätte, Tore zu schießen. Welcher Stürmer hätte vorne denn Tore schießen sollen? So viele Möglichkeiten hatten wir nämlich gar nicht. Und da kann Henriksen ja gerne mal seine beliebten XGs raussuchen. Die waren alle deutlich unter 1.
Und wenn wir jetzt auf die XGs gucken, was ist denn jetzt passiert? Wir haben irgendwie 2 Tore, 0,4, 1, irgendwas XG, 2 Tore gegen Bayern. Hä? Und auf einmal kannst du das wirklich sagen? Oh ja, die XG. Weil diesmal sind wir mal endlich am Überperformen.
Da kommen für mich 2 Sachen auch zusammen. Ich fand es total interessant. Urs Fischer hat es nach dem Spiel im Interview gesagt. Was haben sie in der Halbzeit gemacht? Was haben sie anders gemacht? Oder ne? Was haben sie der Mannschaft mitgegeben? Und er hat ganz klar gesagt, wir haben uns Situationen rausgesucht, wo uns das Rausarbeiten aus diesem defensiven Block nicht gefallen hat und haben den Spielern nochmal gezeigt, ihr müsst keinen One-Touch-Fußball spielen. Es reicht, wenn ihr den Ball annehmt und dann mitnehmt. Ihr dürft ihn 2-mal berühren. Und das fand ich so, nicht augenöffnend, aber es ist ja im Prinzip eine Binsenweisheit, dass du sagst, nimm dir die Zeit, guck, wo sind deine Mitspieler und dann spielst du den Ball. Aber das ist ja, wenn das Mittel ist, um da mal nach vorne zu kommen, dann ist das ja schon genau die Ansprache, die funktioniert.
Es ist überhaupt nicht zu unterschätzen, wie er es gesagt hat. Ihr müsst den Mut haben, einen Ball auch mal anzunehmen und einen zweiten Kontakt zu wagen. Denn die Mannschaft hatte offensichtlich Zeit, sofort den Ball zu verlieren, wenn sie ihn annehmen. So krass war das Bayern-Pressing aber in diesen Sekunden gar nicht. Sie haben sich selbst schon in gute Situationen gebracht. Und da merkst du das, was du unter Henriksen immer wieder gesehen hast. Sie wurden kopflos, weil sie nicht wussten, wie ihre eigene Positionierung im Raum ist und wo ihre Gegner waren. Und Fischer hat ihnen klipp und klar gezeigt, wo die Gegner sind. Nehmt euch in diesen und jenen Situationen einen zweiten Kontakt und dann können wir auch progressiv nach vorne kommen. Alles andere wäre wieder dieser hektische Henriksen-Fußball gewesen, was ja mehr an Flipper erinnert als an Fußball.
Ich freue mich gerade so sehr. Ich habe diese Aussagen nach dem Spiel alle nicht nachverfolgen können, weil ich sehr viel unterwegs war die letzten Tage und auch heute lange gearbeitet habe. Ich finde das so geil, was das für eine gute und präzise und auch thematisch passende Antwort auf die Frage ist. Ich bin gar nicht mehr gewohnt, dass Fragen beantwortet werden. Wie geil ist das denn? Ich finde, es überrascht mich komplett, dass man auf eine Frage eine gute Antwort bekommt, die, mit der man auch leben kann, womit wir auch arbeiten können. Ich meine, ganz ehrlich, das ist doch, also, ich finde das
guys,
voll geil.
Hey, guys, this is Fußball. Das ist natürlich mal schön zwischendrin, aber ist halt keine, naja, nee, ist kein Totschlagargument.
Ich feiere das gerade wirklich.
Mir ist eine Sache noch wichtig, weil das, ich möchte das jetzt auch nicht als Henriksen-Bashing oder irgendwas verstehen, ne? Weil das Ding ist einfach, wir haben wirklich die letzten Wochen und auch jetzt die Hinserie bis zum Spiel gegen Posen und auch gegen die Bayern, wir haben ja auch Mainz 05 Fußball gesehen, so ist das ja nicht, aber wir haben ja auch die ganze Zeit gesagt, es sind vielleicht nur die kleinen Stellschrauben und deswegen meine ich das, was ich eingangs gesagt habe. Da kannst du dich auf Urs Fischer verlassen. Das hat er bei der Eingangs-PK gesagt. Man muss nicht das Rad neu erfinden. Es reicht, an kleinen Stellen zu drehen, auch weil wir nicht so viel Zeit haben. Und wenn das die Dinge sind, die angesprochen werden, die präzise mit in so ein Briefing in der Halbzeit gegeben werden, dann muss ich doch auch ehrlich sagen, als Spieler, das kann ich ja umsetzen, damit kann ich ja arbeiten.
Es sind Offensichtlichkeiten, das muss man schon mal sagen. Es mögen Kleinigkeiten sein, aber es sind Offensichtlichkeiten. Das ist ja auch das, was wirklich alle hier in den Wahnsinn getrieben hat. Egal, ob es das Personal war, das eingesetzt wurde und wie es eingesetzt wurde. Aber, und das hat Fischer auch gesagt, er kann das ja nur so anpassen, weil vorher gute Arbeit geleistet wurde. Eben. Ja, das ist ja ein wichtiger Punkt. Du merkst einfach nur, wie sehr Henriksen sich verloren hatte in dem Ganzen, sich vielleicht auch in eine Idee reingebissen hat. Es war eigentlich tatsächlich Svensson 2.0, nur mit besserer Laune. Und das ist halt eigentlich das, wo du merkst, es führt nirgendwo hin. Aber es sagt auch noch übrigens gar nichts darüber aus, wie Fischer in einem halben Jahr oder in einem Jahr funktioniert. Aber wir können jetzt mal festhalten, diese Offensichtlichkeiten, die bereits an Benny Hofmann in Teilen angepackt hat, die hat Urs Fischer aufgegriffen und fortgeführt. Und eine der größten Nicht-Offensichtlichkeiten, die er verändert hat und die durch Benny Hofmann verändert wurde, war den dritten Torwart ins Tor zu stellen, wo man sich inzwischen fragt, wie kann denn dieser Mann dritter Torwart gewesen sein?
Also Junge, Daniel Batz, du King, wirklich, also mein Löwe, mein Bär da hinten im Tor, wo, aus welcher Versenkung bist du auferstanden, dass du uns das Tor so sauber hältst, wirklich. Ich jedes Mal, wenn der irgendwie im Tor eine Parade macht, stehe einfach nur und bin so, wow.
Ein dicker Schmatz für meinen Batz, also vor allen Dingen nicht nur so Paraden und er ist mal schön geflogen, sondern Weltklasse-Paraden gegen Posen in 1-gegen-1-Situationen, Kopfbälle gegen Harry Kane aus kürzester Distanz, Weltklasse-Paraden.
Ich glaube, Batz jetzt in den letzten 3 Spielen zusammen 4 verhinderte Tore.
Also statistisch gesehen
100%ige
Tore. 4,3 Tore verhindert in den letzten 3 Spielen.
4,3 Tore verhindert, was eine absurde Zahl, wirklich komplett lost. Und da fragt man sich, wie konnte es Lasse Ries überhaupt schaffen, mal nochmal zu spielen?
Naja, ich finde, das gegen Lasse über ist natürlich ein bisschen
fies.
Nein,
das war jetzt sehr polemisch ausgedrückt.
Ich glaube, was Benny Hofmann dazu bewogen hat, Batz in erster Instanz aufzustellen, wird die Spieleröffnung gewesen sein. Und das haben wir schon mal festgestellt, wenn ihr euch erinnert, schon vor geraumer Zeit, dass Batz ein extrem guter Fußballer ist. Und gepaart mit dem, was wir da defensiv gerade sehen, finde ich es momentan extrem schwer, Robin Zentner wieder ins Tor zu stellen. Weil wenn Batz so weiter abliefert und die Mannschaft so stabilisiert, wie er es jetzt gerade tut, hat er für mich einen berechtigten Anspruch, die Nummer 1 zu sein.
Das sehe ich sehr ähnlich. Ich glaube, es ist aber tatsächlich noch ein weiterer Punkt, den jetzt gerade Batz über Lasse hat. Und zwar, dass es einfach seine Erfahrung und vor allem auch in der Erfahrung mit seinen Spielern vor ihm. Lasse hat tatsächlich jetzt relativ lange auch auf der Bank gesessen, hat immer mal wieder in der U23 gespielt, aber er hat halt nicht so die Spieler vor ihm gehabt in der Regelmäßigkeit. Und ich glaube, Daniel Batz ist dadurch, dass er jetzt halt auch schon weit über 30 ist, einfach.
Das hat jetzt mir sogar wehgetan, weil ich bin genauso alt.
Ich bin ja genauso alt. Ich bin auch, also, du bist nicht mehr 30,5. So. Und am Ende denke ich mir, glaube ich, mit dieser Erfahrung und auch mit dem Status, den er ja auch durch diese Erfahrung auch in Saarbrücken und so genießt, hat er einfach eine Routine, die ein Lasse Ries noch gar nicht haben kann. Und Routine ist das, was wir in diesem Moment gebraucht haben.
Ja, Lasse Ries hat im wahrsten Sinne des Wortes die Vollarschkarte gezogen.
100%.
Denn er muss als junger Torwart spielen, 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 spielen. Und er kriegt diese Spiele nicht. Und er hat diese Spiele auch nicht bekommen. Er hat in der letzten Saison sehr, sehr gut gespielt, wenn er spielen durfte. Aber man hat ihm keine Spiele gegeben. Auch so für mich übrigens ein Fehler von Henriksen im DFB-Pokal.
Gut, aber das haben wir bei Mainz 05 noch nie gehabt.
Das ist aber mal kurz egal. Ob das jetzt insgesamt so ist, wie auch immer, ob wir das seit Trainergenerationen inzwischen sagen, aber als Torwart, der sich etablieren möchte, der regelmäßig spielen möchte, muss er Spiele bekommen. Egal, ob wir da über Florian Müller reden, egal, ob wir über Lasse Ries reden, egal, ob wir über Finn Dahmen reden. Und du siehst, wie lange diese Spieler brauchen, um dann eine gewisse Form zu bekommen, eine gewisse Qualität an den Tag zu legen. Und da gebe ich dem Bene zu 100% recht. Diese Entwicklung hat ein Batz natürlich schon längst hinter sich, im positiven Sinne, und kann so ruhig, abgeklärt auftreten. Seine ganze Art tut dieser Mannschaft so extrem
100% sehe ich ganz genauso.
Gut, wie er sich da hinstellt, danach spricht, für mich ist der Matchwinner die Mannschaft. Und du denkst dir,
Junge, du bist der Matchwinner. Du bist in jeder Elf des Spieltags. Du bist einfach der Torwart des Spieltags gewesen. Du hast alles verhindert. Du hast dich reingehauen. Du hast Dinge rausgefischt. Wirklich.
Dieser Kopfball von Kane, Junge, in der vierten Minute oder so. Da denkst du doch, okay, jetzt ist gelaufen. Und dann fängt er den Ball. Natürlich nicht direkt im ersten Versuch, aber wie er den nach oben ablenkt, um ihn dann im zweiten Versuch zu haben. Oh, ich hätte ihn küssen können in dem Moment.
Ich würde auch tatsächlich hier so weit gehen, diese Leistung, die wir gesehen haben, ist momentan die beste Torhüterleistung und das seit 3 Spielen die beste Torhüterleistung, die wir in dieser Saison gesehen haben. Das Niveau hat Robin leider nicht über die Saison retten können, wäre vielleicht auch gar nicht nötig gewesen, wenn die Mannschaft besser gespielt hätte. Aber mit der momentanen Leistung von Robin, die immer noch sehr gut ist, glaube ich nicht, dass wir so die letzten beiden Spiele abgeschnitten hätten, wie wir es haben. Und da, das soll einfach nur keine Kritik an Robin sein, sondern herausstellen, wie außerordentlich gut das Torwartspiel von Daniel Batz ist. Und wenn er jetzt die nächsten Spiele spielt, möchte ich, dass er mal komplett wertfrei darauf achtet, wann Daniel Batz zum Stehen kommt in den Situationen. Und wie häufig Robin dann noch probiert, seine Position zu finden. Dieses Positionsspiel von Daniel Batz ist außerordentlich gut. Deswegen kann er überhaupt so schnell reagieren, weil er nicht mehr in Bewegung ist. Das ist unfassbar stark.
Ey, nach diesen Leistungen, ich kann einfach nachts ruhig schlafen, weil ich weiß, selbst wenn der Gegner vor das Tor kommt, das ist Daniel Batz. Keine Chance.
Ja, unfassbar.
Das ist dieses Meme, wo du im Bett liegst, da ist so ein Bild von Daniel Batz, ja, weil er beschützt sich, ja?
Ein kleiner Traumfänger ist das, ja, über dem Bett.
Ja, wirklich, da kann nichts Böses passieren, wenn der über dich wacht.
Und das sind halt so Dinge, die du jetzt auch als Mainz 05 brauchst. Ne? Also wie oft haben wir jetzt davon geredet in der Hinrunde? Wir hatten letztes Jahr in allen Teilen Mannschaftskapitäne im Prinzip. Ne? Jeder konnte da über sich hinauswachsen, seine Leistung geben und mit Leistung vorangehen und Leute mitziehen. Und dass Daniel Batz da jetzt diese goldenen Momente hat, das ist so wichtig für die Mannschaft, gerade in diesem Bereich, in dem wir in der Bundesliga einfach unterwegs sind. Und das ist so viel wert.
Ich würde es gerne nochmal auch zusätzlich auf die letzte Sendung runterbrechen. Da habt ihr, du und Schlechti, gesagt, eine Krise auch der Führungsspieler und der Persönlichkeiten. Und genau das ist das Wiederaufkommen. Du hast jemanden, einen Routinespieler, der ein krasses Standing hat. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Das ist der uns quasi aus dem eigenen Zopf, aus dem Sumpf zieht. Der auch mit Lenny Maloney geholfen hat. Auch ein altgedienter Spieler quasi, ein Routinespieler, ein ehemaliger Kapitän bei Heidenheim und Batzi ja genauso bei Saarbrücken. Und genau das ist das, was wir jetzt brauchen.
Erinnerst du dich, dieses erste Spiel, als Maloney eingesetzt wurde und um uns herum alle auf ihn geschimpft haben und ich dich so in die Seite geknufft habe und gesagt habe, weißt du, was mir gefällt? Dass er probiert, Verantwortung zu übernehmen und dass er interagiert und dass er spricht mit allen. Dass er die Spielpraxis nicht hat, das sehen wir alle. Aber er giert danach, Verantwortung zu übernehmen. Und genau diese Charakterspieler, die blühen jetzt auf mit noch mehr Spielpraxis. Und der beschwert sich nicht, der arbeitet. Die stellen sich ans Mikrofon, wenn es wichtig ist, wie nach Craiova, als sich Lenny Maloney dahingestellt hat. Wie jetzt Daniel Batz nach dem Spiel gegen Gladbach, jetzt gegen die Bayern. Und das ist einfach so wichtig. Und dass diese Spieler, die wirklich gar keine Perspektive hatten, oder Henriksen, auf einmal so den Karren aus dem Dreck ziehen, das zeigt ja eigentlich, wie sehr Henriksen leider übersehen hat, wie viel Qualität er noch im Kader hat.
Das sehe ich ganz genauso.
Ich habe da auch noch einen Punkt, der damit reingeht. Und das ist für mich auch wieder ein Moment im Spiel gegen die Bayern, wo ich gehofft habe, dass er kommt, und er ist tatsächlich eingetreten. Und das war, dass wir bei Bayern so spielen und dann ist die Überlegung, hältst du und wechselst defensiv oder schickst du jemanden rein, der viel laufen muss, der aber offensiv in der Lage ist, noch was zu reißen. Und Nelly Viper wurde eingewechselt.
Ja.
Du hättest in diesem Moment gut und gerne einen Defensivspieler bringen können. Und gesagt, ich stelle hinten alles zu. Nein, du holst dir jemanden, von dem du weißt, der läuft viel, der läuft an. Und im Zweifelsfall ist er vielleicht auch mal da, wo er sein muss, und könnte noch einen Nadelstich setzen.
Und kann auch mal einen langen Ball festmachen. Denn jetzt können wir Hollerbach auch sagen, er funktioniert besser. Aber was man schon sagen muss, ich bin noch nicht zu 100% von Hollerbach überzeugt. Seine Entscheidungsfindung ist extrem langsam und auch sehr schlecht immer noch. Er vergisst dann, einen Spieler mitzunehmen. Es gibt eine Situation, wo er mit Böwing alleine aufs Tor zuläuft in der Conference League gegen Posen, das Ding nicht querlegt und Böwing hätte freies Schussfeld gehabt.
Und er donnert den Ball irgendwie 5 Meter nebendran.
In die kleine Wallerei nach Craiova.
Ab in die kleine Wallerei.
So, und dann kommt Nelly rein und arbeitet. Und das gefällt mir. Und dann macht er Bälle fest und assistiert. Und auf einmal können Leute nachrücken und du hast wieder eine Entlastung. Und das ist ja genau das, was wir auch schon bei Henriksen gesagt haben. Du wechselst defensiv, obwohl du keine offensive Entlastung hast, weswegen du immer mehr defensiv unter Druck gerätst. Und diese Fehler, die macht Fischer gerade nicht. Es waren ja wirklich Offensichtlichkeiten, die bei Henriksen aus irgendwelchen Gründen falsch getroffen worden sind, die Fischer eben jetzt nicht trifft.
Ich finde es, wenn wir es mal runterbrechen wollen, eine extrem rationale Herangehensweise. Ich habe es eben schon Moneyball genannt. Er setzt Spieler ein, so wie sie funktionieren und nicht, wie er möchte, dass sie vielleicht irgendwann zukünftig mal funktionieren, sondern er weiß, was er zu erwarten hat von einem Spieler. Er setzt ihn genau dahin, wo er weiß, da bringt der Mann die Leistung, die ich von ihm brauche. Und wie gesagt, diese rationale Sache dann auch, wie gesagt, zu sagen, ja, dann bringe ich halt den Nelly. Es gefällt mir tatsächlich aktuell sehr gut. Es 2 Spiele nacheinander nicht zu verlieren, ist ja wirklich eine kleine Sache.
Europapokal!
Wo man sich als Mainz ein bisschen drüber freuen muss in der aktuellen Situation. Aber ich bin heute Morgen, jetzt machen wir den Bogen. Du hast angefangen mit von dem Arbeitskollegen gedrückt bekommen vorm Spiel, na, wie viele kriegt ihr eingeschenkt? Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie beseelt ich heute auf die Arbeit gekommen bin und wusste, kein Bayern-Fan kann mir einen drücken, weil wir haben die dermaßen defensiv dominiert. Die konnten schießen, wie sie wollen, keine Chance.
Defensiv und entwickeln und Spieler, das bringt mich noch zu einem, über den wir noch gar nicht gesprochen haben. Und das ist Sota Kawasaki. Gegen Posen und gegen die Bayern. Und ich muss ehrlicherweise sagen, er hat zwar gegen Posen getroffen, im Großen und Ganzen bin ich aber mit ihm defensiv nicht so happy. Für mich gehört er tatsächlich eher zu den Verlierern jetzt in diesen 2 Spielen unter Fischer. Er durfte einmal starten, ist dann einmal eingewechselt worden und dann wieder ausgewechselt worden. Wir können über diesen Elfmeter gegen Posen beispielsweise, da brauchen wir nicht drüber reden, dass es eine glasklare Fehlentscheidung ist. Aber wie er sich vorher defensiv verhält und den Spieler überhaupt an den Ball lässt, ist sowas von dilettantisch, das tut wirklich nicht gut. Und wie er sich dann noch dahin geht, auch wenn er ihn nicht trifft, ist auch nicht clever. Und eine ähnliche Situation, wo er nicht clever defensiv agiert, war das 1-0 gegen die Bayern. Jetzt ist der Diagonalball einmal quer durch den 16er gegangen. Und aus irgendeinem Grund, der Spieler steht ja schon auf der Grundlinie, macht er den ersten Pfosten zu, anstatt den Pass an die Fünferkante zu verhindern oder den Spieler anzulaufen, sondern er läuft auf die Grundlinie durch, stellt sich damit noch ins Sichtfeld des Torwarts. Also es gibt keine klarere Situation, wo ich im Torwart im Blickfeld stehen kann, als auf der Grundlinie und macht damit wirklich das Schlechteste, was du als Defensivspieler in diesem Szenario tun kannst. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich extrem über Nardin gefreut, als er eingewechselt wurde. Und der hat seine Hereinnahme auch für mich zu 100% gerechtfertigt. Und wir waren defensiv um einiges griffiger mit Nardin im Gegensatz zu Kawasaki.
Ja, also ich sehe das durchaus ähnlich. Kawasaki hat eher seine Stärken in der Offensive gehabt. Ich fand seine Offensivaktion tatsächlich sehr gut. Ich meine, er hat auch sogar den Freistoß rausgeholt, den Böwing dann hinterher als Vorlage nutzen konnte für das Podolski-Tor. Ich möchte ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Kawasaki ist auch kein gelernter Rechtsverteidiger. Natürlich genauso wie Nardin, aber ich habe das Gefühl, Nardin hatte so ein bisschen mehr Zeit, sich auf diese Rolle einzuspielen, weil er schon ein halbes Jahr länger in der Mannschaft ist und weil er ungefähr wusste, was er von Henriksen erwarten kann und dass er halt in diese Position jetzt reinkommt, auch schon in der Vorbereitung da gespielt hat und das hat Kawasaki eben nicht und das ist ein bisschen das Problem, wo wir drüber jetzt nochmal reden müssen, was wir jetzt glaube ich schon ein paar Mal geschnitten haben, Außenverteidiger. Generell haben wir noch, wer hat den letzten genommen? Keine mehr.
Wir haben, glaube ich, noch.
Sag keinen mehr.
Wir haben keinen gelernten Außenverteidiger mehr.
Danny Da Costa, doch.
Ja, aber der spielt Innenverteidigung.
Ja, und ich glaube, Niki ist auch noch da.
Der ist aber gesperrt.
So, und das ist das Ding. Deswegen, ich bin da, ich verstehe deine Punkte zu 100%, würde Kawasaki aber auch deswegen in Schutz nehmen, weil ich einfach sagen muss, das ist ein Symptom der Krankheit. Wir haben einfach niemanden mehr, der auf Außen spielen kann. Also es ist für mich auch, steht fast außer Frage, wenn ich mir überlege, wer soll denn gegen St. Pauli Außen spielen?
Also ich würde mal sagen, um das Pferd richtig rum aufzuzäumen, um zu der Kernfrage zurückzukommen, was macht Fischer anders als Henriksen, können wir schon mal festhalten, dass die Außenverteidiger um ein Vielfaches offensiv gefährlicher geworden sind. Sowohl das Tor von Sota gegen Posen, die Abschlüsse, die Niki genommen hat, sowohl gegen Posen als auch gegen die Bayern, das ist schon eine ganz andere Art von Eingebundensein, als es ein Mvene oder auch ein Widmer unter Henriksen gezeigt haben. Jetzt kommt hinzu, dass beide auch natürlich um ein Vielfaches offensiver sind als ein Philipp Mvene oder ein Silvan Widmer. Und da ist für mich aber auch schon eine Beobachtung, die, glaube ich, Fischer auch sehr schnell getätigt hat, zu finden. Du brauchst für dieses Spiel, wenn du es so spielen willst, für dieses System extrem offensive und laufstarke Außenverteidiger. Beziehungsweise Schienenspieler. Und Widmer ist defensiv zwar in Ordnung und auch Philipp Mvene ist defensiv in Ordnung, aber offensiv ist das viel zu dünn. Der einzige Außenverteidiger, der offensive Qualitäten mitgebracht hat, war Cassie. Cassie hat deswegen ja auch Paul Nebel so extrem geholfen. Ich würde behaupten, dass die Offensive jetzt so gut funktioniert, wie sie funktioniert, liegt eben auch daran, dass du Außenverteidiger hast, die auf einmal wieder im 16er auftauchen und gezielt Bälle annehmen können als Zielspieler, aber auch die Qualität haben, abschließen zu können, weil sie aber auch schnell genug sind, um dorthin zu kommen. So, und das ist, glaube ich, so der große Unterschied, allein im Personal, mal ganz abgesehen von taktischen Anpassungen.
Ich würde gern Silvan Widmer ein bisschen da rausnehmen, weil eigentlich hat er schon gezeigt, dass er sehr abschlussstark ist. Aber ich glaube, der letzte Punkt, den du gerade gesagt hast, die Geschwindigkeit, das auf Dauer auch immer wieder diese Offensivläufe zu machen, das ist in der letzten Zeit bei ihm nicht mehr so gegeben. Deswegen ist er in der Liste, dass ich mal nicht 100% fehl am Platz, aber Silvan Widmer hat schon gezeigt, dass er, ich glaube, 5 oder 6 Tore in einer Saison plus ein paar Torvorlagen machen kann.
Bis er sich schwer verletzt hat und seitdem leider nie wieder zurückgefunden hat. Deswegen müssen wir ihn leider auf die Liste mit reinnehmen, weil er es seitdem nicht mehr hinbekommen hat. Welche Gründe auch immer das dann hat.
Aber ich muss trotzdem auch nochmal sagen, ja, die gelb-rote Karte von Niki war einfach dumm. Also wenn du gelb vorbelastet bist, kannst du so nicht den Zweikampf führen in dem Moment. Aber es geht
Spiel gegen Posen.
Ja, es geht mir um das Spiel gegen Posen. Aber man hat schon im Spiel gegen Posen gesehen, was Niki als Außenverteidiger mit auf den Platz bringen kann. Und das bringt mich zum Spiel gegen die Bayern. Weil auch wenn die erste Halbzeit nicht so gut war wie die zweite Halbzeit, aber was er in der zweiten Halbzeit gegen Olisse abgerissen hat, das fliegt so ein bisschen unterm Radar, weil wir einfach, ne, weil wir Batz haben, der ein Riesenspiel gemacht hat, weil wir Maloney haben, der unfassbar viel gelaufen ist, weil wir Lee haben, die 2 Kopfballtore, Potulski, aber was Ferracznik gegen Olisse auf der Außenbahn abgerissen hat, das war so eine krasse Leistung.
Ich denke auch, wenn Niki so weitermacht, wird er sich auf der linken Seite festspielen. Sobald Cassie wieder da ist, wird das sehr wahrscheinlich dann erste Wahl sein, jeweils außen. Wäre jetzt jedenfalls meine Vermutung.
Ich würde tatsächlich behaupten, dass wir in der Wintertransferphase weniger nach einem Stürmer suchen müssen, als mehr nach Außenverteidigern. Denn das Personal bricht uns schlichtweg weg. Und
es ist dafür, schon verrückt.
Und dafür, wie intensiv diese Position ist, musst du da durchrotieren können und du musst mit Qualität durchrotieren können. Und dann kommen wir nochmal auf den eigentlichen Plan B, den Henriksen ja so postuliert hat, vor der Saison zu sprechen. Vielleicht muss man dann sagen, okay, vielleicht ist ein Philipp Mvene bei einem tiefstehenden Gegner besser geeignet. Vielleicht ist ein Niki Ferracznik bei einem Gegner eher geeignet, der einem auch ein bisschen Räume gibt. Ja, also du hast ja schon unterschiedliche Spielertypen. Aber ich glaube, du kommst nicht drum herum, da nochmal nachzulegen, eben weil bei einem Sota, auch wenn er natürlich vollkommen berechtigt, wie du gesagt hast, seine Offensivqualitäten hat, deswegen habe ich ja auch von defensiven Schwächen gesprochen und man sie ihm eine Entwicklung zugestehen muss, aber dafür, wie wichtig diese Schienenspieler sind für unser System, müssen wir da einfach qualitativ nachlegen. Und du hast recht, ein Niki Ferracznik braucht sich dann in einem qualitativen Wettbewerb nicht verstecken. Noch macht er ein paar dumme Fehler, verursacht blöde Elfmeter wie am Anfang der Saison, holt sich eine unnötige rote Karte ab, macht der Mannschaft damit das Leben schwer. Kommt die Spielpraxis, wird das automatisch besser werden?
Ich möchte jetzt noch ein bisschen Salz in die Wunde streuen, weil du auch eben gesagt hast, ne, die Offensive hat so gut funktioniert, wie sie funktioniert hat, weil und ja, wir brauchen im Winter keinen Stürmer, sondern eher Außenverteidiger. Das ist für mich aber noch nicht letztendlich bewiesen und deswegen blicke ich wirklich mit großen Augen auf die kommenden zwei Spiele, weil die sind im Prinzip Kontrastprogramm zu dem, was wir jetzt gesehen haben. Also das Spiel gegen Posen, da war einfach ganz klar, nach der Niederlage gegen Craiova, die richtig kacke war, musst du im ersten Spiel mit Urs Fischer irgendwie auf den Rasen kommen, ne, einen Fuß aufs Gas kriegen und sind wir ehrlich, wenn dieser Schiedsrichter nicht gewesen wäre mit der unterirdischen Leistung, hätten wir wahrscheinlich sogar das Achtelfinale schon klar gemacht. Wichtig ist jetzt aber, auch gerade mit dieser defensiven Leistung in der Liga, wir haben Samsunspor, wir wollen nicht in die Playoffs in der Conference League. Das sind einfach zwei zusätzliche Spiele, die uns im normalen Ligabetrieb wahrscheinlich auch wehtun können. Und deswegen ist es wichtig am Donnerstag, dass das Dach wegfliegt und du da wirklich mal zeigst, was du offensiv, wo der Frosch die Locken hat. Also wirklich einfach mal überzeugend gewinnen, eine gute Offensivleistung zeigen. Und ganz klar, gegen St. Pauli müssen 3 Punkte her.
Ich finde auch, jetzt die nächsten beiden Spiele müssen gewonnen werden. Du musst gegen St. Pauli gewinnen, um den Anschluss in der Liga nicht zu verlieren. Du musst dir diesen einen Punkt gegen die Bayern vergolden. Jetzt gibt es diesen Bayern-Fluch. Wenn du gegen die Bayern gewinnst, verlierst du das nächste Spiel. Das ist statistisch, glaube ich, relativ gut belegt inzwischen. Deswegen bin ich happy, dass wir uns den einen Punkt geholt haben. Aber das bedeutet, wir müssen gegen St. Pauli gewinnen. Und das ist zurzeit nicht einfach, denn die kommen auch immer besser in Tritt. Auch ein Heidenheim kommt immer besser in Tritt. Die haben sich jetzt richtig in die Saison reingearbeitet. Umso wichtiger ist es, gegen die direkten Konkurrenten zu punkten. Da führt kein Weg dran vorbei und ein Unentschieden reicht hier nicht. Also, so gut wir jetzt noch behaupten können bei den beiden Unentschieden, Fischer ist ungeschlagen, sollte es nicht dazu führen, Fischer ist da 3 Spielen sieglos, weil das können wir uns nicht erlauben.
Ja, ich finde es auch gut, dass das jetzt noch mal kurz vor Weihnachten ein paar Heimspiele sind. Wir haben alle Möglichkeiten mit unserer Heimstärke, die wir eigentlich ja haben, das auch das Spiel zu beeinflussen, sage ich mal. Gerade Samsunspor wird, glaube ich, sehr interessant mit vielen Auswärtsfans. Ich guck mal, St. Pauli könnte auch interessant werden. Bringt, glaube ich, auch ein paar Fans mit. Reisen gut, St. Pauli-Fans. Und da, wie du schon gesagt hast, da muss die Hütte abbrennen. Und ich finde, aber diese Möglichkeit, die wir haben, noch irgendwie einen positiven Ausgang aus der, sag ich mal, in Anführungszeichen Hinrunde, weil im Endeffekt das Ende der Hinrunde ist es ja nicht ganz. Aber wenn wir dieses Jahr irgendwie noch auf einer positiven Note beenden können, das wäre schon extrem wichtig, auch vor allem für den Kopf von den Spielern, wie man dann nach der Winterpause wieder reingeht.
Und ich glaube, vor diesem Hintergrund ist auch überhaupt nicht zu unterschätzen, wie wichtig dieses Unentschieden gegen die Bayern gewesen ist. Welches Vertrauen du jetzt in deine eigenen defensiven Fähigkeiten hast, denn erst damit kannst du jetzt auch befreit offensiv auftreten. Ich würde trotzdem sagen, Fischer muss gucken, und da hat Felicitas zu 100% recht, gegen St. Pauli beispielsweise, wie spiele ich da jetzt? Und ich glaube tatsächlich, dass er auf Doppel-6 gehen wird und dass er Böwing oder Amiri da vorne als Zehner etablieren wird, ähnlich wie gegen die Bayern, nur das Ganze noch einen Ticken weiter nach vorne schieben wird. Und das ist mir jetzt noch einmal wichtig zu sagen, wer zurzeit Social Media aufmacht, kriegt vorgehalten, wir parken den Bus, Fischer macht wieder schwarze Magie. Vor dem Hintergrund würde ich mal dafür plädieren, dass wir den Fischtruck parken. Aber ansonsten...
Der Bofrostmann! Da ist er wieder! Die Rückkehr vom Bofrostmann!
Aber ansonsten weiß ich nicht, wie die Menschen glauben, wie wir gegen die Bayern spielen sollten. Und du merkst, dass keiner von denen ansonsten ein einziges Spiel von Mainz 05 in dieser Saison verfolgt hat.
Ich habe da nämlich mein ganz persönliches Hühnchen mit all diesen Ragebait YouTubern zu rupfen oder TikTokern, ist mir scheißegal. Mir soll mal jemand erklären, wie man diese Saison, das habe ich jetzt eingangs der Folge schon gesagt, bei den Bayern überhaupt punkten soll. Das soll mir mal jemand erklären, wie man das macht und das als Tabellenletzter. Und das ist wirklich, wenn man sich das jetzt anhört, was ich jetzt aufzähle, das muss das sein, was du gegen Samsunspor und gegen St. Pauli mitnimmst. Wettbewerbsübergreifend haben die Bayern seit 11 Heimspielen keinen einzigen Punkt mehr abgegeben. Das ist das erste Mal seit 11 Heimspielen gewesen. Es ist der erste Punktverlust in der heimischen Arena diese Saison überhaupt für die Bayern. Und jetzt kommt's. Das letzte Mal, dass ein Tabellenletzter Punkte in Bayern, in München geholt hat, ist 20 fucking Jahre her. Mir soll mal jemand erklären, wie man anders bei den Bayern Punkte holen soll.
Damals hat Jürgen Klopp noch Junggesellenabschied in der Mainzer Altstadt gefeiert. Und diesmal hat er das Jubiläum nachgefeiert. Und deswegen haben wir als Tabellenletzter gegen die Bayern gewonnen. Super.
Das war 2006 und es war der erste FC Köln. Aber deswegen, ich möchte einfach mal wissen, mit welchem Fußball hätte ein Tabellenletzter in Bayern Punkte holen sollen? Jetzt haben wir den 2 Punkte abgeluchst. Jetzt müssen wir uns anhören, wir spielen Terrorfußball. Also jetzt steckt's aber 13 wirklich. Ich habe da wirklich so den so die Schnauze voll davon. Wir haben hier wirklich dekodiert, was für eine krasse Mannschaftsleistung das war, da so hinzugehen und einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Antifußball gespielt hätten, sondern wir haben es einfach als Mannschaft wirklich gut gemacht.
Und das ist auch ein Problem, das ich an anderen Stellen habe, wenn zurzeit wieder über Mainz 05 berichtet wird. Das wird ja nicht diskutiert, sondern es wird als Faktum hingestellt. Und das ist etwas, was mich brutal stört und mich würde wirklich mal interessieren, wie es sein kann, dass ich beispielsweise für RTL Plus Geld hinlege und dann diese Informationsdichte in Anführungszeichen erhalte, wie ich sie erhalte. Ich finde es extrem schwierig momentan zu rechtfertigen, wofür wir als Fans Geld ausgeben und welche Leistung wir dafür entgegengebracht bekommen. Verdammt nochmal, setzt euch eine halbe Stunde vor dem Spiel hin und beschäftigt euch ein klein wenig mit dem Verein, über den ihr da redet. Ganz abgesehen von den ganzen Ragebait-Heinis da irgendwo im Internet, die mir eh gelinde gesagt auf den Sack gehen.
Es ist schon echt verrückt. Also den Punkt, den du jetzt gerade ansprichst, ich meine, ich musste noch nicht viele Spiele gucken, weil ich auch in Craiova war, aber gerade Posen hat mir das jetzt mal wieder gezeigt, wie unfassbar abgrundtief schlecht die Kommentatoren von RTL sind.
Ich möchte dazu auch sagen, ich bezahle übrigens nicht dafür, dass ich einen Bildreporter für eine Halbzeitanalyse dahingestellt bekomme.
Als hätte sonst keiner Ja gesagt.
Das finde ich tatsächlich nicht in Ordnung. Also da hole ich mir einen offiziellen ran, das ist vertraglich gesichert. Das fand ich in diesem Kontext hochgradig problematisch.
Den einzigen Journalisten als Halbzeitexperten, den wir akzeptieren würden, ist Florian Schlecht von der Allgemeinen Zeitung.
Wir wissen ja auch, er war vor Ort. Also.
Aber selbst dann hätte ich Anmerkungen dazu. Also da erwarte ich jemanden, der eine fachliche Expertise mitbringt, der vielleicht mit dem Verein irgendwie verbandelt ist oder auch mit Posen verbandelt ist, ist mir egal, der das einschätzen kann. Aber nicht, oh, wir haben niemanden gefunden, wir nehmen jetzt hier irgendeinen Reporter von der Seitenlinie, weil uns nichts Besseres einfällt. Finde ich schwierig, vor allen Dingen bei einem Sender, der dafür Geld verlangt, dass du das Programm verfolgen kannst.
Und wir müssen ja nochmal zusätzlich drüber reden, dass die UEFA uns ein bisschen auch gefickt hat mit den Spielansetzungen, weil unsere interessanten Spiele sind zu echt beschissenen Zeitpunkten gewesen. Immer zum Beispiel Florenz gegen 18, um 18 Uhr, wo kein Spiel im Free-TV gezeigt wird, sondern erst das Abendspiel wird gezeigt. Und das heißt, von den 3 Mannschaften, die international spielen, Europa League und Conference League, die alle am Donnerstag sind, die sich diesen Spieltag und diesen Platz teilen müssen, sind wir die Einzige, die nur einmal gezeigt wurde. Und das finde ich bei aller Liebe ein bisschen asozial und echt kacke und es nervt mich. Und gerade dieses Spiel gegen Florenz wäre, glaube ich, im Fernsehen ganz gut angekommen mit dem Ausgang, den es dann im Endeffekt genommen hat.
Stimme ich dir zu und mir ist auch da einmal ein Anliegen zu sagen, ich finde, der Verein muss mehrere Punkte, sowohl was die Ansetzung angeht, aber auch was zum Beispiel Schiedsrichterleistungen angeht, wesentlich stärker lobbyieren und auch das Mittel des öffentlichen Drucks mal an der einen oder anderen Stelle einsetzen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt hier den FC Bayern München machen und bei jeder Kleinigkeit an die Seitenlinie rennen und mi machen. Ich finde es nicht in Ordnung, dass man sich immer so zurückzieht und das alles für sich lässt, worunter
akzeptiert quasi.
Nee, da genau. Darf man kommunikativ wirklich mal in die Offensive gehen.
Und da dann halt auch wieder Selbstverzwergung betreibt. Nein, man ist ein Bundesliga-Teilnehmer, man ist einer der Highlight-Gegner für die meisten Vereine in der Conference League, verdammt nochmal, und steht was Besseres zu, als das, was uns die UEFA da gerade vor die Haustür kippt. diese Attitüde darf man schon mal an der einen oder anderen Stelle anmelden.
Und gerade in diesem Kontext, was die Schiedsrichter angeht, in der Bundesliga kriegt man ja meistens nach einer extrem schlechten Schiedsrichterleistung eine Einordnung von den Schiedsrichtern, was auch immer. Überhaupt ein Statement, dass zweimal eigentlich de facto fehlerhafte Entscheidungen getroffen wurden. Also ich habe nichts mitbekommen. Also jetzt mal, wir reden gerade über den Podolski-Elfmeter und über den Kawasaki-Elfmeter.
Ja.
Und im Endeffekt, wir könnten jetzt schon für die letzte, die Achtelfinale ist es, glaube ich, könnten wir jetzt schon feststehen. Wir hätten, wir hätten 3 Punkte mehr in der Conference League.
Ja,
und also das ist, finde ich, einfach bodenlos. Und am Ende, natürlich, aus jedem teilnehmenden Verband sollen Schiedsrichter kommen, alles gut, gar kein Problem, aber dann bitte guckt auch, dass die Schiedsrichter diese Leistung halten können und damit du nicht irgendeinen Waldwiesenschiedsrichter da hinstellst und der soll dann auf einmal solche Entscheidungen treffen mit VAR.
Ja, zum Beispiel vom SV Jägerhaus Linde.
Wald und Wiesen. Genau, ja.
Nee, aber ich bin da zu 100% bei dir. Ich finde, da ist die UEFA eigentlich rechenschaftspflichtig oder zumindest müsste sie da einfach mal sagen, auf welcher Basis werden da hier die Entscheidungen getroffen. Ne? Irgendwie, wie du sagst, ein Statement, so wie wir das eigentlich gewohnt sind. Und ich finde, es gibt ja die Möglichkeit, jetzt kommende Woche mal einen vernünftigen Schiedsrichter anzusetzen, Champions League hast und keine Europa League. Das heißt, die top-europäischen Schiedsrichter sollten ja unter der Woche eigentlich Zeit haben. Da könnte man ja mal einen von nach Mainz schicken. Fair wäre es allemal.
Ach, das macht's ja noch besser. Ich wusste das gar nicht, dass keine Conference League und Europa League ist. Das heißt, das einzige Spiel, was im Live-TV gezeigt ist, ist das, was sie zeigen müssen.
Ja.
Ich höre jetzt auf.
So. Der Bene ist fertig und ihr hört im Hintergrund schon die ganze Zeit die Weihnachtsmusik laufen und wahrscheinlich ist unsere aggressive Stimmung sehr im Kontrast dazu. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Es hat Spaß gemacht, mal wieder mit euch bei Knalltüten zusammenzusitzen hier an unserem runden Tisch und zu sprechen, bis er eckig ist. Ich möchte sagen, vielen lieben Dank dafür. Nächste Woche wird kompliziert. Irgendwie werden wir das remote hinkriegen müssen, denn wir sind bereits in Wuppertal. Mama hat Geburtstag.
Mm.
Du hockst dann irgendwo im, wie hast du es genannt, rheinhessischen Hinterland.
Korrekt.
Aber es wird natürlich eine Folge geben. Wir werden das für euch einordnen, was gegen Samsung Sport und was gegen St. Pauli passiert ist. Damit möchte ich mich bedanken. Frau Budde, vielen herzlichen Dank. Lieber Bene, merci.
Das ist wie immer eine Ehre.
Es war mir ein Fest.
Bis dahin, arrivederci und ciao, ciao.
Tschüss.
Bye, bye.